die Kinderbuchpraxis. Hier behandeln Dr. Stefan und Mr. Ralf Themen rund ums Kinder- und Jugendbuch. Sie sprechen über aktuelle Entwicklungen auf dem Buchmarkt oder über Bücher. Und zwar jeden zweiten Freitag. Mr. Ralf, das ist Ralf Schweikart, Kritiker, Blogger und Vorsitzender des Arbeitskreises für Jugendliteratur.
Über Jugendbücher streite ich gerne.
Dr. Stefan, das ist Dr. Stefan Haug, Börsenblatt-Redakteur und Juror bei vielen Jugendbuchpreisen.
Bilderbücher sind das A und O.
Als Sprechstundenhilfe sorgt Börsenblatt-Redakteur Kai-Uwe Vogt für Ordnung im Praxisalltag.
Ja, auf jetzt! Das Wartezimmer leert sich nicht von allein.
Und jetzt willkommen in der Kinderbuchpraxis.
Ach Gott, sind die Kiste schwer hier. Kai, kannst du mal anheben auf der anderen Seite? Ich glaube, nee, das kriegen wir so nie zur Post. Wir müssen das auf zwei Päckchen aufteilen. Das ist echt zu schwer.
Ja, und auch gar nicht alles. Ich habe hier noch drei Briefe von Grundschulen. Die wollen auch noch von den Behandlungsexemplaren welche
gerne. Ralf, wie viel hast du für die Gymnasie fertig gemacht? Sag mal.
Die zwei Kisten habe ich gestern zur Post gebracht. Jetzt ist aber auch langsam mal gut. Also das nimmt sowas von Überhand.
Also das ist jetzt, also ich glaube in der Woche vor Weihnachten, das häuft sich. Jetzt ist das, glaube ich, der 15. Bettelbrief von Schulbibliotheken, die gerne unsere Rezensionsexemplare, ich meine es ja gut, mir gibt es ja gerne, dass es in gute Hände
haben
kommt.
Ja, aber eins von jedem.
Ja, ja, also, genau. Also so viele Millionen können wir am Ende, wir können auch nicht, ich glaube, die Misere der Schulbibliotheken können wir beide nicht oder zu dritt, es stemmen wir nicht, würde ich sagen, in Deutschland.
Sehr regional beschränkt können wir bestimmt was tun, aber ich glaube, das Problem ist bundesweit, wie gesagt.
Also wusstest du, dass, also das war ja letztens beim Deutschen, wo habe ich das gelesen, ich glaube der Deutsche Bibliotheksverband, die echt gesagt haben, bei Schulbibliotheken ist Deutschland ein Notstandsgebiet und die haben, wenn man die Zahl, habe ich mir das aufgeschrieben, hier, von den etwa, also es sind so rund, sagt man, 43.000 Allgemeinbildenden und ca. 9.000 berufsbildenden Schulen. Da wären nur wenig mehr als 15% würden über eine Schulbibliothek verfügen, die so den üblichen Standards eben entspricht. Also das ist verdammt wenig.
Es ist nicht gerade die Zahl, die man sich erhofft hat.
Wenn man mal unsere Bettelbriefe sich anguckt, also ich glaube, es stimmt, oder?
Naja gut, dass nicht jede Grundschule eine Bibliothek hat, mag ja noch sein, aber da gibt es ja dann das Thema Klassenbibliothek. Da können ja die ganzen Klassen auch eine kleine Bibliothek haben. Aber das scheint ja auch im Argen zu sein. Da hört man ja immer wieder, es gibt welche, die sind sehr engagiert vor Ort und da gibt's das. Da gibt's dann auch neue Titel, neue Bücher drin. Bei anderen kennt man es gar nicht. Da fragt man dann, gibt es bei euch in der Grundschule auch eine Klassenbibliothek?
Nee, also ich sag mal, ohne Grundschule und Grundschulbibliothek, also ich weiß nicht, wie meine Lesekarriere ausgesehen hätte. Da war ja noch Samstagsschule. Samstag bis 12 Uhr. Nach 12 Uhr durfte man sich samstags dann für die Woche durfte man sich Bücher ausleihen in der Bibliothek der Schule. Und da habe ich von Ottfried Preußler die ganzen Sachen und Astrid Lindgren und so weiter, Wir Kinder aus Bullerbü und was es da all gab. Und das war Lesestoff bei uns zu Hause. War jetzt nicht so, dass da groß die Bücher standen. Und also meine Lesekarriere wäre garantiert nicht so verlaufen, wenn diese Grundschulbibliothek nicht uns sattsam mit Büchern ausgestattet hätte oder wir durften eben immer uns ausleihen und das war auch beliebt, also da waren immer eine lange Schlange und dann war auch immer für eine Woche oder so und dann musste man es am nächsten Samstag zurückgeben, also schade, wenn das, da wird ja ein Grundstein gelegt, ja? Wenn man da sagt, nö, das nicht.
Ich war in einer anderen Grundschule und da gab es das nicht. Sag ich jetzt.
Ja, wie hast du, das ist ja umso verwunderlicher. Das ist ja, also du bist halt ein hartnäckiger Typ. Du hast dich davon nicht einschüchtern lassen. Nee, ich sehe es.
Ich war, wurde eher dann an die normale Bibliothek, an die städtische Bibliothek verwiesen und hatte da, glaube ich, relativ früh einen Bibliotheksausweis. Da durfte ich dann auch alleine hin.
Also in unserer Stadt gab es das noch nicht mal, sondern da war das ja so, da war das der Volksbildungsverein. Also wir hatten, die Stadt hatte bei uns überhaupt keine, sondern der Volksbildungsverein hat dann so eine, naja, aber auch etwas rummelige Bibliothek gehabt. Aber gut, da gibt es noch die Frankfurter Erklärung, sagt es dir was?
Ja.
Die haben ja auch Zahlen jetzt erhoben. Das geht ziemlich, ziemlich genau überein, weil die haben für 2022, die haben mal hochgerechnet, die haben bei den Verlagen, also die AVJ, Arbeitsgemeinschaft von
Jugendbuchverlagen.
Jugendbuchverlagen. Die haben ungefähr 100 Mitgliedsverlage. So, und die haben mal bei den Mitgliedsverlagen gefragt, wie das da aussieht. Wer alles immer fragt, bitte, bitte unterstützen. Und die haben dann hochgerechnet, dass für also rund 80, mehr als 80.000 kostenlosen Exemplare sind angefordert worden bei den verschiedenen Verlagen. Und wenn man das mal mit so einem durchschnittlichen Ladenpreis von 12,61 zurzeit ansetzt, dann wäre das über 1 Million Euro, was man sozusagen erbettelt. Und da ist jetzt nochmal das Porto verschicken, das ist noch nicht mal drin. Muss man ja auch gucken. Wir sehen ja, was wir immer zur Post tragen. Also das ist noch nicht mal drin.
Naja, das ist aber schon von der Idee her sehr seltsam. Es ist ja so, als würde ich jetzt bei Kraft anfragen, ob sie mir mal eine Packung Miragoli-Nudeln schicken würden. Ich würde ja gerne mal zu Hause auch mal ausprobieren. Ich glaube, das funktioniert so nicht.
Ich glaube es auch nicht. Weder mit Shampoo noch mit sonst was.
Ja, aber anscheinend kommt ja jemand auf die Idee, dass Verlage großzügig mit Exemplaren um sich werfen, wenn man sie nur nett bittet.
Ja, weil ja das Lesen ja so wichtig ist.
Ja, Essen ist auch wichtig und Klamotten sind auch wichtig. Also es gibt viele wichtige Dinge und an anderen Stellen kommen die Menschen nicht so auf die Idee zu sagen, schickt mir uns doch mal umsonst was.
Das Merkwürdige ist ja, scheint mir zumindest, dass das inzwischen ein Grundzug ist. Also in den letzten 20 Jahren, dass man kriegt dann irgendwie einen Raum in der Schule noch, die man als Bibliothek und ist ganz stolz und zeigt das. Aber jetzt Bücher, das ist dann der nächste Schritt. Oh, Bücher. Und dann hofft und setzt man darauf, dass irgendwie durch ganz viel Eigeninitiative Leute was spenden, dass der Förderverein, das ist ja auch beliebt, der Förderverein, dass der bitte, bitte was tun soll. Aber dass es ein Budget dafür gibt, ich weiß nicht, ob man dafür Schulkreide auch sagt, wäre doch toll, wenn der Förderverein echt mal Schulkreide oder sonst was oder anschafft eine Tafel, das wäre total gut.
Ein Whiteboard.
Ein Whiteboard, genau.
Oder die Stromkosten vom Förderverein übernommen werden, wenn man da was drauf projizieren möchte.
Ja, käme man nicht drauf, oder?
Nicht wirklich. Es kommt ja noch dazu, dass man dann die Frage stellen muss, und wer kümmert sich denn um diese Bibliothek? Ja. Also das kann schon sein, dass das Kollegium sagt, also wir haben ja gar keine Zeit, wir müssen ja unterrichten.
Und Eltern, also gerne freiwillig Eltern, die die Schulbibliothek, die sich drum kümmern, ja, aber unbedingt selbstverständlich ehrenamtlich und wohlmeinende Eltern, die dann mehr oder weniger begabt sich drum kümmern. Manche total engagiert, da gibt's wunderbare Fälle, die leben für die Schulbibliothek und da gibt's ganz tolle Sachen. Andere, na, da muss sich halt immer mal wieder einer finden mit Mühe und Not. Also das Gefälle ist da auch groß, aber die Schule sieht das gar nicht als ihre Sache an, weil, also dass auch noch ein Lehrer sich ab und zu mal drum kümmert, nö.
So ein schöner Satz wäre ja auch von der Schulleitung, wir unterstützen die Einrichtung einer Schulbibliothek, wo man dann genau weiß, das heißt eigentlich, sie wollen nichts machen. Das ist dann eine Aufgabe für engagierte Eltern, für den Förderkreis, für irgendjemand, der dann sagt, naja, geht ja um unsere Kinder, dann müssen wir was tun, aber schwierig, sehr, sehr schwierig. Und ich glaube, das mahnt ja auch diese Frankfurter Erklärung an.
Die haben ja nochmal so Studien, also ziemlich aktuelle Studien, wie diese EFS-Schulpanel-Studie jetzt vom März dieses Jahres ins Feld geführt, die eben sehr deutlich zeigen, dass die Lesefähigkeit der Schüler und Schülerinnen weiter dramatisch sinkt, ne? Und dann ist es schon komisch, dass man daraus die Schlussfolgerung zieht, statt mehr in Vermittlung und Gelder für Lesestoff irgendwie zur Verfügung zu stellen, dass da die Förderprogramme zusammengestrichen werden und das Problem wird auf die Leute abgewälzt, auf die Einzelnen, auf die Eltern.
Also zum Beispiel diese Sprachkita-Diskussion, wo man sich so ein bisschen auch fragt, ob man diese Diskussion nicht hätte viel früher führen müssen, dass man ein Projekt, von dem man überzeugt ist, schon frühzeitig in eine Regel überführt. Und am Ende hat die Diskussion dazu geführt, dass der Bund sagt, naja, Projekt läuft aus, die Länder sollen das jetzt weiterführen und die Länder sagen, ja, das ist ja prima, aber wie sollen wir das bitte bezahlen, wenn ihr da keine Projektgelder zur Verfügung stellt?
Machen wir nicht.
Machen wir nicht. Jetzt kommt ja das Gleiche wieder zum Tragen, dass vor Ort dann Kommunen sagen, wir finden es aber wichtig und die Kräfte, die halt eben auch eingestellt wurden in dem Projekt, um in den Kitas diese Sprachförderung zu leisten, werden von uns bezahlt oder wahrscheinlich gibt es auch in den Kitas Fördervereine, die sagen, na, das ist uns wichtig, wir möchten das gerne, wir unterzahlen da jetzt was mit dazu. Das ist dann alles mega viel Stückwerk und ja, am Ende ist diese politische Diskussion dann das Aus für viele Kitas, die das gerne weiterführen wollen, aber eben auch nicht wissen, wie sie das finanzieren sollen. Das
ist ja auch eine Forderung von der AVJ, also diese Frankfurter Erklärung hat ja auch eine Forderung, dass eben diese Sprachförderprogramm Sprachkitas weitergeführt werden soll und dass die politischen Entscheider irgendwie sich klar auch mal bekennen, dass es eine Notwendigkeit gibt, um diese Lesekompetenz oder auch Medienkompetenz eben auszubauen. Oder überhaupt mal erst bei einigen in Gang zu setzen, ne? Dass das eigentlich müsste ja flächendeckend jede Schule auch eine Bibliothek haben.
Ja, dann kommen wir wieder zu der großen Diskussion, stört da nicht der Föderalismus, weil wieder jedes Bundesland für sich jetzt Schlüsse zieht? Also in Hessen zum Beispiel hat man das Problem erkannt und der Kultusminister hat entschieden, dass jetzt in den Grundschulen eine Stunde mehr Deutsch stattfinden, 5 statt 4.
Da kommt aber noch kein einziges Buch irgendwo hin.
Ein Buch kommt noch nicht.
Nee.
Das sind vielleicht wieder die Ehrenamtlichen, die jetzt vor den Türen stehen mit ihren Buchkisten und die da hinbringen vielleicht. Weiß nicht, was er sich dabei denkt. Auch die Lehrerinnen und Lehrer müssen ja auch eine Ahnung davon haben, was sie in dieser Stunde tun. Also auch da ist ja noch im Argen, was genau bringt denn eine Stunde mehr, wenn man das nicht mit Inhalten füllt.
Und das heißt, die Inhalte sind noch nicht definiert, aber
erstmal das Zeitfenster ist vergrößert und das ist schon mal ein guter Schritt.
Man kann mehr machen.
Ja.
Nee, es ist offen. Wahrscheinlich ist es nach wie vor offen. Aber es ist in anderen Bundesländern ähnlich. Also ich glaube nicht, dass der Föderalismus stört, sondern es ist der Gedanke, es muss alles umsonst sein. Man kann für ganz viele Dinge Geld ausgeben, aber jetzt nicht unbedingt, dass Schulen auch Bücher haben. Ich glaube, das ist, also jedes Bundesland könnte ja für sich sehr wohl erkennen, wie wichtig das ist. Und es gibt ja auch Ansätze von einigen Bundesländern, wo man sieht, okay, da ist es zumindest erkannt. Wie weit das umgesetzt wird, ist dann immer noch diese Erkenntnis, ob die Früchte trägt. Aber Ziel wäre ja eigentlich wirklich, dass jede Schule auch, und sei sie noch so klein, aber eine Bibliothek hat und auch nicht nur mit Flohmarkt ähnlichen Kinderbüchern, sondern auch immer wieder aktueller Lesestoff.
Ja, vielleicht braucht man da einfach auch ein Netzwerk, wo man sagt, es gibt eine Begleitung für diese Schulbibliotheken, die regelmäßig dafür sorgt, dass dort auch Titel ausgetauscht sind, dass man da auf dem neuesten Stand bleibt, dass man da mal die Bestände kritisch durchguckt, weil das liegt ja mittlerweile oder das liegt ja insgesamt auch in der Hand derjenigen, die diese Schulbibliothek, Klassenbibliothek betreuen, dass die mal da reingucken. Und bislang sind da viele extrem froh darüber, wenn da noch die alte Pippi Langstrumpf und Räuber Hotzenplotz Ausgabe steht. Immerhin besser als nix.
Besser als nix schon, aber du kannst nicht sozusagen, wenn da die Bücher, wo in den Vignetten innen drin noch das Telefon mit der Wählscheibe abgebildet ist, das kannst du, finde ich, heute alles ja so nicht mehr vermitteln. Oder die berühmten Sachen, wo...
Ja, doch im Geschichtsunterricht.
Geschichtsunterricht, wo dann irgendwie klar wird, aber warum rufen die nicht irgendwie von Hilfe, Hilfe und es ist kein Telefon in der Nähe, so keine Telefonzelle. Das, diese Romane, die können total spannend sein, aber das muss man schon als historisch ansehen, sonst wird's schwierig. Also, aber die aktuellen, mit den aktuellen Problemen auch, wo auch die digitale Welt natürlich auch in den Büchern eine Rolle spielt, die sollte mindestens in den Schulbibliotheken auch zu finden sein, in den Grundschulen, in den weiterführenden Schulen. Endet ja nicht.
Das ist eine große Baustelle. Eine sehr, sehr große Baustelle. Und wenn man sich so die politischen Forderungen anschaut, die schon seit Iglu 2021 aufgepoppt sind, dann stellt man fest, dass die letzten 20 Jahre, also dass sich in den letzten 20 Jahren an diesen Forderungen nicht wahnsinnig viel verändert hat. Doch immer ist die Forderung an die Bildungspolitik, da doch endlich mal auch mit Mitteln und mit Kompetenzen in die Schulen zu gehen und das Abnehmen der Lesefähigkeit wirksam zu bekämpfen. Und man fühlt sich in den neuesten Studien beziehungsweise dann auch in den neuesten Gutachten irgendwie wie in so einer Zeitmaschine. Man fühlt sich wieder wie 2001, das gleiche Problem neu benannt, aber es ist immer noch da und die Zahlen, die dem zugrunde liegen, sind noch viel schlechter als 2001. Und das ist natürlich schon ein extremes Armutszeugnis.
Ja, und immer wieder dazu dieses Bekenntnis, ja, also wir müssen aber jetzt also wirklich, und man hat irgendwie das Gefühl, ja, das ist total wichtig, finden ja alle, lesen total wichtig, lesen lernen total wichtig, aber jetzt Gelder dafür zur Verfügung stellen oder dass man irgendwas tut, in diese Richtung konkret werden zu lassen, nee, bis die nächste Studie im nächsten Jahr kommt und Ähnliches bescheinigt.
Ja, das ist dann immer so ein kurzes Aufflackern von vermeintlich im Aktionismus, jetzt geht's aber wirklich, jetzt müssen wir aber. Jetzt ist aber höchste Eisenbahn und dann 3 Tage später kommt schon wieder das nächste Thema und man vergisst, dass das Ganze ja auch ein langfristiges Thema ist und man mit einem Anfang auch kontinuierlich dranbleiben muss und Dinge in Bewegung setzen muss, um Ergebnisse zu erzielen.
Es kam ja Anfang Dezember jetzt auch diese Gym-Studie wieder, wo auch rauskam, dass die Lesedauer bei Jugendlichen jetzt bei durchschnittlich 53 Minuten liegt und da ist man ähnlich wieder wie bei 2019, also vor der Pandemie. Das also ist ja mal angestiegen. In der Pandemie hat man mehr gelesen und jetzt ist man aber wieder dabei wie 2019, während die Zeit, die Jugendliche halt täglich digital spielen, die ist mit 109 Minuten durchschnittlich dagegen weiter deutlich über dem Wert von 2019. Also diese Kurve geht nach oben, die hat angezogen.
Ja, ich glaube, diese Tendenz beim Lesen, die ist aber auch seit Jahren anhaltend und auch die Zahl oder die Gruppe derer, die täglich oder regelmäßig liest, die ist ja auch schon in der Pandemie nicht extrem gestiegen, sondern die ist auf dem niedrigsten Stand seit der Gym-Studie mit 34%. Also da hat sich ja in der Pandemie gar nicht so viel verändert. Das ist ja eher so, dass die gelesen haben, die Zeit der Schulpausen genutzt haben, um noch ein bisschen mehr zu lesen. Und wenn jetzt die Schule wieder am Start ist, man wieder regelmäßig in die Schule geht, dann ist es vielleicht sogar erklärlich, dass die Lesedauer wieder auf so ein Maß herabgeht und sinkt, wie vor der Pandemie, weil das ist halt einfach ein Zeitblock, der in den Tag eingepasst wird. Und da ist vielleicht jetzt wieder mehr drumherum, sodass dieses Zeitfenster knapper wird oder enger ist.
Aber auf der einen Seite, auf der anderen Seite ist aber auch so, dass, denke ich, nicht jeder hat überhaupt die Möglichkeit, Bücher zu kaufen, also käuflich Lesestoff käuflich zu erwerben. Weiß nicht, wie das jetzt je nachdem mit den ganzen steigenden Energiepreisen und Lebensmittelverteuerung und so weiter ist. Umso wichtiger, denke ich, dass es auch für Schüler, die aus dem Elternhaus kommen, wo das eben knapper alles bemessen ist, dass die auch kostenlosen Zugang eben innerhalb von der Bibliothek zu Lesestoff bekommen. Denn interessanterweise, viele lesen ja durchaus gerne, aber sie können sich das eben nicht permanent kaufen. Das geht ab und an. So, und da hat eine Schule mit einer Schulbibliothek natürlich schon eine wichtige Rolle. Nicht mit Schulbüchern für den Unterricht, sondern mit dem Nachmittagslesestoff.
Dann ist das vielleicht ja auch noch eine der Forderungen, die man der Frankfurter Erklärung mit anschließen kann, dass es ein Netz an Bibliotheken braucht. Vielleicht muss ja auch nicht jede Schule eine Schulbibliothek haben, wenn es denn eine gute öffentliche oder wie auch immer getragene Bibliothek in unmittelbarer Nähe gibt oder man vielleicht zum Beispiel eine Kooperation zwischen Schulen und öffentlichen Bibliotheken anstößt, sodass der Zugang einfacher da ist. Ich glaube, bislang ist es ja so, dass Kinder durchaus mal mit der Klasse auch die Bibliothek vor Ort, wenn es eine gibt, besuchen, damit man Kindern auch erklärt, wenn ihr da Lesestoff sucht, das findet ihr da und es kostet für euch in der Regel auch nichts, dass man einfach diese Kooperation auch ein bisschen an den Stellen stärkt. Aber da kommen wir auch wieder zu der Frage, ja mit was? Am besten mit Geld und mit Mitteln, die dort zur Verfügung stehen. Wenn da nur ein Titel steht, den 5 gerne lesen wollen, dann ist das eben auch nicht immer lesefördernd.
Das stimmt, aber besser einer als gar keine Bibliothek.
Das sage ich mal. In der Tat.
Also wir können eigentlich nur appellieren, überall darauf hinzuwirken, dass jede Schule wirklich auch Lesefutter bereithält. Also jetzt sind wir mal nicht desillusioniert, sondern wir packen weiter.
Das ist quasi unsere Hofheimer Erklärung. Also wir unterstützen.
Naja.
Wir stehen da schon.
Wir packen jetzt weiter. Komm, Kai,
ja, ich habe hier, das ist jetzt, glaube ich, die letzte auch langsam.
Ja, aber gut, das Lager wird leer.
Nicht die Kiste da hinten.
Das ist die Riesling-Kiste.
Die verschickst du nicht.
Ja, aber mach doch mal das Kistchen auf und tu die mal gleich schon in den Kühlschrank und dann kannst du an der Flasche raus und drei Gläser. Das wäre schön. Das haben wir uns jetzt verdient nach der Packerei, oder?
Und die Kiste nehmen wir wieder. Da können wir noch ein paar Bücher.
Das ja, ist die leere Kiste. Nicht fortschmeißen, den Karton.
Genau. Dafür brauchen wir die ganzen Kisten.
ja. Es ist ja nur für... Ja, eben. Das ist nur Mittel zum Zweck.
Hier wird wiederverwertet.
Ja, das ist wichtig. Nachhaltig.
Ja.
Wenn dir diese Folge der Kinderbuchpraxis gefallen hat, dann bewerte uns auf den üblichen Podcatchern. Wir freuen uns über dein Feedback und deine Anregungen auf dem Instagram-Kanal Kinderbuchpraxis und natürlich einfach die Kinderbuchpraxis weiterempfehlen.